Im Fokus, der ZFK-Podcast.
Ich bin auf meiner Deutschlandreise schon ICE gefahren und S-Bahn mit dem Auto und sogar mit der Schwebebahn, aber ich kann natürlich keinen Podcast machen über kommunale Unternehmen, ohne auch mal Bus gefahren zu sein. Ich bin in Lübeck, eine Stadt, die viele von uns kennen, oben im Norden, fast an der Ostsee, Travemünde, der Stadtteil, liegt direkt am Strand. Ja, die Buddenbrooks, das Holstentor, für das kennt man Lübeck, auch für manches andere. Und man kennt Lübeck auch für die digitale Daseinsvorsorge. Das liegt an Jens Meyer. Hallo Jens.
Hallo, schön, dass du da bist.
Ich darf heute ein paar Stationen durchlaufen in deinem Unternehmen, aber auch hier in der Stadt. Und weil es hier im Bus ein ganz klein bisschen unruhig ist, steigen wir jetzt gleich aus. Die Haltestelle heißt, wie ihr nämlich?
Stadtwerke Lübeck.
So Jens, jetzt sind wir in deinem Büro. Ist ein bisschen ruhiger hier als im Bus, so gerne wir beide Bus fahren. Du darfst ein bisschen Werbung machen für dein Buch, Digitale Daseinsvorsorge, an dem ja viele mitgewirkt haben und das jetzt gerade frisch erschienen ist. Aber vielleicht machen wir am besten Werbung, indem wir unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was heißt denn dieser Begriff ganz konkret und was heißt es für Lübeck, wenn ihr hier digitale Daseinsvorsorge für diese Stadt macht?
Ja, wenn man sich das anschaut, das Leben findet ja nicht nur im Analogen statt. Also es gibt so viele Bereiche des Lebens, wo digitales Leben die Grundlage ist. Ein Beispiel gemacht, also ein Personalausweis beantragt man häufig mittlerweile digital. Bustickets gibt es vielerorts nur noch digital zu kaufen. Und das schönste Beispiel ist, wenn man sich heute um einen neuen Job bewirbt, dann ist man mit Papier und Stift aufgeschmissen. Also ohne Zugang zu digitalen Systemen, digitalen Unterlagen kommt man im Leben heute nicht mehr weit. Und deswegen ist es für eine Teilhabe extrem wichtig, auch digitalen Zugang zu ermöglichen. Wenn wir über digitale Daseinsvorsorge sprechen, sprechen viele über Digitalisierung der Energie, der Mobilität oder der Infrastruktur, Stichwort Smart Meter oder andere Themen. Das ist aber aus meiner Sicht nicht die digitale Daseinsvorsorge im engeren Sinne. Es geht hier um viel mehr. Es geht nämlich hier um den Anspruch der Bürger auf Datenzugang, Datenautonomie, Datensouveränität, also ein komplett neuer Grundversorgungsauftrag, den den Bürger gewährleistet sein muss. Und das gilt es auch in Zukunft herauszuprägen.
Hängt es von der Größe der Stadt ab, ob man das machen kann? Also ihr habt hier in Lübeck, ich glaube, 220.000 Einwohnerinnen und Einwohner ungefähr. Also es ist schon eine ordentliche Großstadt. Braucht man diese kritische Masse, um Daseinsvorsorge wirklich digital machen zu können?
Aus meiner Sicht nicht. Es ist nur wichtig, wie es organisiert wird. Und natürlich ist klar, dass in größeren Städten mit größeren Einheiten, egal ob es Verwaltung oder kommunale Stadtwerke sind, dass da mehr Dinge eigen entwickelt werden können und mal individuell auf Bedürfnisse eingeht. Aber es ist extrem wichtig bei der digitalen Daseinsvorsorge, so wie es bei anderen Daseinsvorsorgefeldern auch ist, dass man sich austauscht und die Dinge, die in manchen Städten funktionieren, auch auf kleinere Gebiete überträgt. Das heißt, nicht alles selber entwickeln, sondern austauschen, um damit auch ein Ziel der Daseinsvorsorge, nämlich gleichwertige Lebensverhältnisse zu ermöglichen.
Lübeck ist eine Smart City. Nun gibt es in Deutschland ja ganz, ganz viele Smart Cities und es gab auch Förderprogramme, die dazu geführt haben, dass sich da doch einiges bewegt hat. Aber dieses Thema ist wahnsinnig breit. Was bedeutet das Smart City Ökosystem denn in deiner Stadt?
Ja, bei uns in Lübeck heißt das ganz konkret, dass wir alle relevanten Stakeholder der Stadt versucht haben einzubinden. Das fängt an bei der Politik, Verwaltung, geht über die kommunalen Unternehmen, die Hochschulen sind integriert, die Industrieunternehmen. Aber wir haben auch versucht, viele Player aus dem Bereich Kultur und Teilhabe mit einzubeziehen. Wir haben einen Verein gegründet, den Verein Energiecluster Digitales Lübeck, in dem all diese verschiedenen Akteure miteinander agieren und Bedürfnisse austauschen. Das heißt, was kann man mit Daten machen? Wie kann ich kulturelle, wie kann ich soziale, wie kann ich Investitionsdinge miteinander teilen, um das Leben der Menschen besser zu machen? Weil dahinter steht immer wieder das Thema, es muss einfacher, es muss besser für die Menschen werden. Nur so schaffen wir auch Akzeptanz für das Thema Smart City.
Wer ist da Mitglied in diesem Verein? Also er heißt Energiecluster, was ja erstmal ein Ausschnitt von Smart City eigentlich ist, das Energiethema. Ja. Also wer macht damit und warum machen die damit?
Ja, der Verein heißt Energiecluster Digitales Lübeck. Über den Namen kann man mit Sicherheit streiten, ob wir uns doch noch was Cooleres hätten ausdenken können. Aber viel wichtiger ist das, was drinsteckt. Und drinsteckt im Verein, im Vorstand zum einen wirklich wahnsinnig wichtige Player. Das beginnt mit unserem Vorsitzenden, dem Bürgermeister. Das geht dann über Stefan Träger, den CEO der Trägerwerke, eines ganz wichtigen Industrieunternehmen hier in Lübeck. Geht dann über Hochschulprofessoren, über den Sparkassenvorstand und auch wichtige Einzelpersonen. Wir haben zum Beispiel Sprungtuch e.V. dabei, ein Verein, der sich gerade im Bereich Bildung und Teilhabe engagiert. Also man sieht, wir haben hier einen breiten Querschnitt aus der Gesellschaft integriert, um das Thema Smart City weg von einer reinen Technologie-Nerd-Anwendungsblase hinzubekommen zu der Frage, was kann ich über Technologie und Daten wirklich Gewinnbringendes schaffen?
Damit die Smart City funktioniert, sind Daten das entscheidende Schmiermittel, der Rohstoff, um den es geht. Und wir haben in der letzten Episode in Wolfsburg schon gelernt, wie wichtig die Rolle der Urban Data Plattform ist. Du bringst mich jetzt weiter bei dir im Haus. Zu wem?
Ich bringe dich jetzt zu Babette Sonntag. Babette leitet bei uns das Team Plattform und Softwarelösung.
Babette Sonntag. Du hast einen interessanten Titel, Head of Smart City Platform and Software Solutions.
Ich bin verantwortlich für ein Team, was sich um unsere Smart City Plattform kümmert und darüber hinaus noch ein weiteres Softwareprodukt für die Digitalisierung von Kommunen anbietet.
Mhm. Ja, das andere Softwareprodukt, was ist das?
Über das Konzessionsmanagement-Tool können zum Beispiel Netzanbieter, Energieversorger ihre Konzessionen, also die Rechte an Nutzungsrechte, sehr gut verwalten.
Mhm. Man merkt, hier in Lübeck werden viele Sachen entwickelt, mit denen ihr auch anderswo Geschäfte machen wollt. Wir haben in der letzten Episode in Wolfsburg schon grob gelernt, was eine Urban Data Plattform ist. Kannst du sagen, was sie für eure Projekte in Lübeck leistet?
Im Wesentlichen dreht sich alles darum, die unendlich großen Mengen an Daten, die heutzutage anfallen, auf eine sinnvolle, intelligente Art miteinander zu verknüpfen, sie verwaltbar zu machen und dann durch diese Verknüpfung verschiedenster Daten so auszuwerten, dass ein Mehrwert entsteht. Der Mehrwert besteht zum Beispiel für die Menschen, die in der Verwaltung in Lübeck arbeiten, darin, dass sie Zeit sparen bei der Suche, beim Management und beim Sortieren von Daten in Bezug auf Verkehrsflüsse zum Beispiel oder demografische Informationen, um einfach mal bei zwei Beispielen zu bleiben. Und durch diese Zeit können sie sich dann anderen Aufgaben widmen, die eigentlich eher in ihrer Kernkompetenz liegen als in der Datenverwaltung. Und das macht Entscheidungen auch viel professioneller und setzt Entscheidungen auf eine viel transparentere Basis. Das sind wirklich Mehrwerte, die in der Verwaltung extrem wichtig sind, wenn wir an Personalmangel denken und so weiter. Für die Menschen, die in Lübeck wohnen, besteht der Mehrwert zum Beispiel darin, dass sie Staus umfahren können, dass sie personalisierte Dienstleistungen in Anspruch nehmen können, dass bestimmte Verwaltungsprozesse viel schneller dauern als in anderen Städten. Das sind so einige Beispiele.
Nehmen die Menschen das einfach hin? Oder welches Feedback kriegt ihr zu den Sachen, die ihr da entwickelt?
Ja, es ist natürlich so, dass die meisten Leute ja nicht wissen, wo sie jetzt nach Informationen suchen müssen. Und es gibt vielfältige Datenquellen. Da arbeiten wir ganz eng mit der Stadtverwaltung zusammen, die eine Vielzahl von Informationskampagnen in Lübeck organisiert, um den Menschen, die hier wohnen, eben zu sagen, dort unter dieser URL findet ihr alle wichtigen Informationen. Und die Informationen, die man heute dazu findet, die werden auch weiter wachsen. Also es wird sich immer weiter verändern. Du kannst heute schon schauen, wie ist die Wassertemperatur, wie ist die Parkplatzauslastung zum Beispiel. Das ist bei uns hier in Strandnähe enorm wichtig, gerade jetzt, wenn die Sommerferien anstehen. Und in Zukunft werden noch viel mehr Informationen auf dieser Plattform unter dieser URL, die dann auch bekannt gemacht wird, landen.
Nun ist ja bei großen Datenmengen immer auch Datenschutz ein Thema. Ich glaube, die wenigsten Leute haben ein Problem damit, wenn ihr veröffentlicht, wie kalt jetzt das Wasser der Trave ist oder auch an der Ostsee, in Travemünde. Aber viele Leute werden sich doch Sorgen machen, wenn ihr so viele Daten sammelt. Wie geht ihr denn mit dieser Sorge um?
Zum einen sind die Daten ja nicht personengebunden. Es sind Informationen, die keinerlei personenzentrierte Daten enthalten. Auf der anderen Seite ist Datenschutz natürlich enorm wichtig und wir investieren sehr, sehr viel Zeit in den Schutz unserer Plattform und in die Einhaltung der diversen gesetzlichen Vorschriften, aber auch die Einhaltung der Anforderungen der Stadt. Und es geht auch nicht nur um Datenschutz, sondern es geht auch um Datenhoheit und Souveränität. Also es ist auch ganz wichtig für unsere Kunden, dass sie jederzeit die Herrschaft über ihre Daten behalten und selber entscheiden können, wo wird was veröffentlicht und diese Entscheidung auch jederzeit selber beeinflussen können. Das ist enorm wichtig bei einer Urban Data Plattform.
Ja, Babette hat das schön angesprochen. Das Thema digitale Souveränität ist ja eins unserer wichtigsten Punkte. Wir hantieren mit unfassbar vielen Daten und die Datenplattform in kommunalen Händen zu halten, ist für uns auch eins der wichtigsten Werkzeuge, um digitale Souveränität für Gemeinden und Städten auch in Zukunft zu bewerkstelligen. Weil wenn diese Daten einmal rausgegeben sind und einmal in Plattformen von Dritten, gegebenenfalls privaten Anwendern sind, dann sind sie weg und dann hat eine Stadt oder Kommune auch keine Chance mehr, selber zu definieren und zu regulieren, nach welchen Regeln gespielt wird.
Genau. Das Geheimnis dahinter ist auch, dass die Daten auch gar nicht direkt auf unserer Plattform landen, beziehungsweise bei uns als Dienstleister landen, sondern die bleiben da, wo sie sind. Und wir binden Schnittstellen an. Das heißt, unsere Datenplattform greift über Schnittstellen zu und visualisiert die Daten lediglich. Sie sind nicht bei uns, sodass unsere Kunden jederzeit die Hoheit behalten.
Also in dem Thema Urban Data Plattform stecken ja richtige Geschäftsmodelle drin und ihr möchtet das auch anderen anbieten. Was werdet ihr denn so alles im Portfolio haben, Babette?
Zum einen ist unsere Plattform für andere Unternehmen insbesondere deshalb spannend, weil wir auch Sensorikdaten aus dem Internet of Things Umfeld anbieten können. Das heißt, alles, was man mit Sensorik erfassen kann, kann man auch in Dashboards visualisieren. Und genauso geht das mit statischen Daten. Und jetzt muss ich das so vorstellen, dass auf so einer Plattform nicht nur zum Beispiel ein Stadtwerk oder eine Kommune ist, sondern viele. Und die tauschen Daten miteinander aus, sodass die Verwaltung auf die Erfahrungen und die Erkenntnisse der Daten von anderen Kommunen zurückgreifen kann, wenn sie zum Beispiel stadtplanerische Entscheidungen treffen oder verkehrsplanerische Entscheidungen. Und dann wächst dieses Geschäftsmodell und dann entsteht der Mehrwert für alle. Also je mehr Unternehmen oder Kommunen auf dieser Plattform sind, desto größer ist der Benefit, den alle daraus ziehen können. Denn Transparenz und Wissensaustausch sind dann wieder das Herzstück.
Wovon die uns zuhören, am meisten profitieren würden, wäre natürlich, wenn du auch mal erzählst, welche Sachen nicht so gut funktionieren, Babette.
Wir sind ein sehr ambitioniertes Team von Softwareentwicklern und ja, Entwicklung von neuen Komponenten ist unsere Leidenschaft. Und da kann es schon mal passieren, dass wir uns ins Entwickeln verlieben und vergessen, dass es schon standardisierte Komponenten für eine solche Plattform gibt.
Vielleicht ist die Digitalisierung das neue Kerngeschäft von Stadtwerken, jedenfalls ein relativer Anteil davon. Aber ursprünglich ging es ja immer vor allem um Energie. Und da bewegt die Digitalisierung ja auch sehr, sehr vieles. Zu wem bringst du mich denn als nächstes hier bei den Stadtwerken Lübeck, Jens?
Ja, zu diesem Thema bringe ich dich am besten zu Thorsten Lohse. Thorsten ist bei uns der Produkt-Owner für das Thema und würde dazu sehr gerne Rede und Antwort stehen.
Das klingt jetzt ein bisschen nach Tropfsteinhöhle oder vielleicht auch nach einer kaputten Toilette hier bei Thorsten Lohse. Thorsten, du hast hier was Wunderschönes aufgebaut. Erzähl mal.
Ja, wir haben hier eine kleine Messewand aufgebaut, um einfach mal ein bisschen zu demonstrieren, wie das Thema Energiedatenmonitoring überhaupt funktioniert.
Ja. Aber jetzt haben wir gerade Wasser gehört, ne? Also damit fängt es an. Ihr pumpt hier Wasser durch euer Demonstrationsobjekt. Wozu?
Einfach, um zu zeigen, dass der Zähler läuft, dass da Wasser durchläuft. Denn dieser Zähler wird schon fern ausgelesen über eine Übertragungstechnologie, die nennt sich LoRaWAN. Und damit sammeln wir die Daten im Prinzip ein und die fließen dann in unsere zentrale Datenplattform.
Also hier muss Wasser gluckern, damit der Wasserzähler Daten liefern kann. LoRaWAN kann man sich als Laie ähnlich wie WLAN vorstellen, das ist eine ganz andere Technologie, aber es erfüllt denselben Zweck. Also es bringt die Daten ins Internet. Und auf derselben Wand montiert hier ist auch eine Messtechnologie für Strom.
Genau. Analog zum Wasserzähler haben wir hier auch einen Stromzähler mit aufgebaut. Und ich kann einfach jetzt mal ein bisschen einen zusätzlichen Verbraucher dazu schalten, sodass wir mal ein bisschen Stromverbrauch auf dem Zähler haben. Denn auch den wollen wir jetzt fern auslesen, indem wir ein kleines Steckmodul auf diesen Zähler aufsetzen. Dann macht es einmal Klack. Der verbindet sich mit diesem LoRaWAN-Gateway und wir können dann im 15-Minuten-Takt die Daten einsammeln.
Ja, wenn ich das höre, so als technischer Laie, der ich bin, dann denke ich, ja, das ist dieses Smart-Meter-Ding, davon habe ich ja schon gehört, ist es aber gar nicht.
Richtig. Das Ziel der Politik des Smart Meter Gateways ist es schon, nachher alle Medien, sprich Strom, Gas, Wasser und Wärme einzusammeln, die Daten. Allerdings, bis das soweit ist, wird es doch noch ein paar Jahre dauern. Und ich glaube einfach, dass wir mit unserer Technik, die wir hier einsetzen, der LoRaWAN-Sensoren, einfach ein bisschen schneller dabei sind und die Kunden früher ihre Daten bekommen können.
Ja, vielen Dank, Thorsten.
Sehr gerne.
So, wir sitzen wieder im relativ leisen E-Bus. Was machen wir am Marquardt-Platz jetzt?
Ja, jetzt treffen wir gleich Marcel Sauer. Und er wird mehr über das Projekt Kreuzungsfrei erzählen, an dem wir schon länger arbeiten.
Der Marquardt-Platz ist nicht weit vom Bahnhof entfernt. Bürgerliches Wohngebiet, 4-5 geschossige Häuser, in der Mitte ein Spielplatz. Gut in Schuss, am Ende eine Schule. Und Marcel, kreuzungsfrei. Kreuzungsfrei, Marcel. Das klingt nach selbststeuernden Ampeln, das klingt, als müsste ich nie anhalten, aber es geht im Moment noch um was anderes.
Das ist richtig, genau. Da würden wir natürlich irgendwann gerne mal hinkommen, alles automatisiert und gesteuert haben. Aktuell ist es wirklich das, was der Name sagt. Wir versuchen, Kreuzungen und Engstellen freizuhalten, die die Kommunen und die Städte unterstützen sollen, einfach dabei den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten.
Also es ist im Moment noch ein Pilotprojekt, aber nicht nur hier. Da, wo wir stehen auf dem Bürgersteig und auf der Straße, da sind so kleine Kissen angebracht. Die Kissen haben einen gelben Rand und einen schwarzen Kern. Das sind so Rechtecke. Ich würde mal sagen, die sind so groß wie zwei Hände ungefähr. Und da steckt Technik drin. Welche Technik, Marcel?
Ganz genau. Also man sieht schon, die sind sehr prägnant hier und haben auch eine Signalwirkung dadurch. Die Sensoren, das ist der schwarze Kreis in der Mitte. Die bestehen aus einem Magnetfeldsensor und einem Radarsensor und können dadurch Objekte, die sich über ihm befinden, üblicherweise Metallobjekte, halt erkennen. Genau, so funktionieren sie im Prinzip. Ein kleines Modem ist auch noch verbaut, sodass die erfassten Daten dann auch gesendet werden können.
Also diese kleinen Kissen, die hier aufs Pflaster angebracht sind, die kommunizieren übers Internet mit einem Rechner und der mit einer App. Dazu kommen wir gleich nochmal. Hier vorne, da scheint mir jemand über so einem Ding zu stehen. Beobachte ich das richtig? Ein Auto, ein blaues.
Genau, Steffen, das hast du richtig erkannt. Wir haben dahinter auch direkt ein Parkverbotsschild. Unter dem Fahrzeug, da könnte man jetzt nachschauen, befindet sich tatsächlich auch ein Sensor, weil das eine Stelle ist, die oftmals falsch beparkt wird. Dort wurden wir instruiert, einen Sensor zu montieren. Und während ich das sage, rufe ich jetzt einmal mein Telefon auf und starte die auch von dir bereits genannte App. Wir können mal gerne auf den Marquardt-Platz gehen. Hier sieht man jetzt auf der einen Seite die 5 Parksensoren, die du eben schon angesprochen hast,
die an der Straße. Und die sind alle grün in der App, aber da, wo das blaue Auto steht, da...
Da ist die Parkfläche rot, ganz genau. Da wurde bereits erkannt, dass das Fahrzeug dort steht und das wurde auch direkt an die App und auch an den Server übertragen, sodass der Ordnungsdienst auch bereits davon informiert ist.
Du hast gerade angedeutet, Marcel, ihr stellt das verschiedenen Kunden zur Verfügung. Also eigentlich habt ihr hier in Lübeck damit auch ein System entwickelt, das ihr wo verkaufen würdet?
Also dieses System möchten wir zukünftig national vertreiben, also deutschlandweit. Aktuell beschränken wir uns da noch ein bisschen klar auf Lübeck. Da haben wir auch sehr viel mit zu tun. Lübeck möchte da wirklich Vorreiter sein und viel mitarbeiten, aber auch mit umliegenden Kommunen. Also wir beschränken uns aktuell doch schon noch auf Schleswig-Holstein.
Ist das teuer? Was kostet so ein Sensor?
So ein Sensor liegt so bei ungefähr 300 Euro. Man kann ihn aber auch mieten für knapp 10 Euro im Monat. In beiden Fällen übernehmen wir den kompletten Service dieses Sensors. Das heißt, wenn er ausfällt, dann ersetzen wir ihn. Wenn es technische Probleme gibt, dann supporten wir doch.
Danke, Marcel.
Sehr gerne.
Nächste Haltestelle, Kruppstraße.
Unsere letzte Busfahrt heute zurück zu den Stadtwerken Lübeck. Die Menschen, die hier mit uns fahren, Jens, die auch so ein bisschen neugierig gucken, was wir beide denn hier machen. Wie wird sich deren Leben denn verändern, ich sag mal, in ein paar Jahren, 20, 30?
Ja, ich hoffe vor allem, dass es einfacher und komfortabler wird für die Menschen. Einfacher im Sinne einfacher Beantragung, einfache Tickets, einfache Wege. Und komfortabler in dem Sinne, dass man nicht 1000 Plattformen braucht, sondern einen Zugriff auf Daten und damit agieren kann.
Viel Erfolg dabei.
Vielen Dank.